Fünftens, der Fluss weint sein Geheimnis weiter.
»Wohin führt dich der Weg, mein Kind, außer nach Chesterford?«
fragte die Eiche und sprach damit genau das aus, was Leonie selbst dachte. Es war auch notwendig, dass sie nichts anderes sagte als das, denn die Löwin konnte die Sprache des Baumes nicht mehr verstehen. Im grauschattierten Dämmerlicht fand sie den Weg zur Mauer, doch wagte sie sich nicht nah an das Tor. Es war Nacht, sie würde sich ausweisen müssen, das war zu riskant. So lief sie, um einen Eingang zu finden, rings um die Stadt herum. Als sie wie erwartet zunächst keine Möglichkeit fand, sich unbemerkt Zutritt zu verschaffen, zog sie sich unter die Bäume zurück, um Pläne zu schmieden. Im Wald, auf einer Lichtung keine Meile von der Mauer entfernt, entdeckte sie ein Lagerfeuer. Mit aller gebotenen Vorsicht lief Leonie darauf zu. Der kleine Gaukler entdeckte sie sofort und trat ihr mit leisem Willkommensgruß entgegen. Als er sie erreichte, fiel sie ihm prompt um den Hals.
»Raimundus, ich hätte keine Gelegenheit, dir zu danken«, wisperte sie unter Tränen.
»Vergiss es«, sagte die kleine Gestalt, die immer noch dieselben ausgebeulten Hosen trug und nicht viel jünger wirkte als Leonie selbst. »Komm lieber mit ins Lager und wärm dich auf. John hat gesagt, du weißt von unserem Gott?«
»Was?«
Leonie wich entsetzt zurück. »Wie konnte er das wissen?«
»Ach so, John hatte es ihm bestimmt erzählt.«
»Aber woher wusste John davon?«
»John, der Barde mit der Fistelstimme und dem offenen Gesicht.«
Leonie fuhr auf.
»John?« fragte sie und hielt für einen Moment den Atem an. »Er ist hier?«
»Nein, er ist nicht hier, aber er war hier.« Mit diesen Worten führte Raimundus sie zum Lagerfeuer. Leonie dachte an John und fühlte sich zu Hause. Hier waren Menschen, denen der Barde vertraute, Menschen, die, wie er, diesen merkwürdigen Gott auch kannten. Hier konnte sie viel lernen. Die Reste der alten Burg am Fluss, die Chesterford den Namen gegeben hatten, standen noch immer fest und stark, wenn auch die meisten Mauern eingestürzt waren. Jetzt wurde aus dem Wohnraum der Menschen eine neue Art von Lebenshaus. Schmetterlinge lebten dort, Drosseln und Maulwürfe. Raimundus saß mit Leonie auf der Außenmauer und ließ die Beine baumeln. Mücken umschwärmten sie in der lauen, sommerlichen Luft des Nachmittags, die aus weiter Ferne zu kommen schien, als stünde die Ewigkeit offen. Der kleine Gaukler erzählte der jungen Löwin von dem Seher, der einst uns kommen sollte oder vielleicht bereits gekommen war und der die gute Nachricht bringen sollte. Leonie hörte mit offenen Ohren und offenem Herzen zu. Zwar verstand sie nicht, doch nahm sie alles an, was er ihr anvertraute, weil sie noch lernen musste. So hatte Raimundus es ihr erklärt. Dann begann der Gaukler, von sich selbst und ihr, der Löwin, zu erzählen. Alles, was er wisse, sagte er, verdanke er dem Buch. Was Leonie von ihrem Gott wüsste, das sei zwar wahr, doch nicht die ganze Wahrheit. Leonie bestand auf dem Siegel und dem Spruch, aber Raimundus sagte, das Amulett könne sich irren. Das Mädchen sprach von der Höhle, von Fiona und dann von John, von ihrem Barden. Plötzlich empfand sie eine schmerzliche Sehnsucht nach ihm, dessen Stimme ihr fremd war, der einen hinterlistigen Schalk im Nacken trug und dessen Lieder trotz allem von Leben und Liebe sprachen. Raimundus fühlte das alles nicht. Er sprach nur vom Propheten. Er würde ihn suchen gehen, verkündete der Gaukler, um endlich die Wahrheit zu finden. Vielleicht war er bereits angekommen, der Prophet. Er, Raimundus, würde sein Lehnsmann werden, darauf gab er sein Wort. Es würde wunderbar sein. Leonie lauschte den Worten ihres Freundes und wünschte sich ebenfalls, Vasall des Propheten zu sein. Das musste sehr aufregend sein. Als aber Raimundus davon sprach, wie viel mehr Weisheit er dadurch erlangen würde, als Fiona und John besaßen, schwieg Leonie. Es war tiefe Nacht, als Cuchulainn sich dem Winterlager näherte. Bis hierher hatte er die Feinde verfolgt, bis in das Kastell, das um diese Jahreszeit eigentlich unbemannt war. Die Ritter hatten seine Anwesenheit noch nicht bemerkt, dessen war er sicher. Er gönnte sich und seinem Pferd eine Verschnaufpause, löste Sattelgurt und Mundstück und ließ das Tier am Waldrand grasen. Dabei fragte er sich, nur der Vollständigkeit halber, zum wiederholten Male, aber nur für einen kurzen Moment, was nun zu tun sei. Im Grunde wusste er genau,
Er musste eine günstige Gelegenheit abpassen und dann zuschlagen, um Ricardos Tod zu rächen. Gedankenverloren starrte er gen Himmel. Gut, dass es die Sterne gab. Sie beleuchteten die Nacht auch dort, wo man den Mond nicht sah. Ricardo hatte den gemeinsamen Aussichtsplatz auf der Mauer der alten Burg verlassen, wieder einmal, am dritten Tag in Folge, und Leonie fühlte sich plötzlich schrecklich einsam. Allerdings nicht für lange, denn sie war nicht allein. »Weißt du denn nicht, dass die Welt in guten Händen ist?« fragte der Baum. »So ist das eben«, sagte die Wolke. »Du bist ein Mensch. Auch Raimundus ist ein Mensch. Jeder Mensch verlernt irgendwann, durch Leben die Antwort zu geben. Meist dann, wenn er erwachsen wird. Dann wird er abhängig vom Kult.« »So ist das«, sagte der Vogel zu Leonie. Unwillkürlich schossen Tränen in die Augen des Mädchens. Wenn der Baum recht hatte, wäre alles in den guten Händen aufgehoben, in denen die Welt geborgen lag. Ein Seufzer der Erleichterung entfuhr Leonie, und dabei musste sie wieder an Ricardo denken. Manche Dinge, dachte sie, muss man wohl einfach durchleben, so schlimm sie auch sein mögen. Man kann sich nicht völlig darauf vorbereiten. Schließlich drang die Antwort jener Wolke doch noch an ihr inneres Ohr, lange nachdem sie im fühlbaren Raum verklungen war. Auch diese Sätze trösteten Leonie. Vielleicht war das, was ihre Seele beschwerte, unvermeidlich. Dann war es nicht die Schuld der anderen und auch nicht ihre eigene. Der Vogel piepte zustimmend. »Raimundus hat aber gar nichts von Kult gesagt«, wagte das Mädchen zu widersprechen. Die Wolke war bereits ein beträchtliches Stückchen weitergezogen, aber sie sprach ganz einfach etwas lauter, als sie etwas sagte, das Leonie nicht verstand. Dennoch klang in ihr etwas an, das den Wunsch weckte, dieses Meer des wahren Lebens, ihre Antwort auf die große Sprache der Welt, nicht verloren gehen zu lassen. Im Wald, in dem überall der Himmel anzufangen schien, oder in dem er sogar war, fühlte sie sich zu Hause. Nein, mehr noch, sie war darin zu Hause. Das wenigstens wollte sie weitererzählen, auch wenn sie ihr vielleicht nicht zuhören würden. Am späten Nachmittag desselben Tages saß am Lagerfeuer der Gaukler, ein alter Mann, auf seinen Stock gestützt und erzählte. Davon, dass er zu ihnen gekommen sei, weil die Bürger von Chesterford nicht wünschten, dass er seine Geschichten in der Stadt weitergab. Und davon, dass einst der Seher kommen würde und dass er, der alte Mann, glaube, jener Prophet sei schon in dieser Welt. Schließlich habe Raimundus ihm das versichert. Leonie saß reglos neben dem Alten und lauschte. Als er gerade dabei war, die Taten zu schildern, die man dem Seher zusprach, trat Raimundus aus dem Wald. Er hatte einen Barden bei sich. Der Unbekannte sang, er käme aus Chesterford und habe beschlossen, eine Weile bei ihnen zu bleiben. Leonie hing an seinen Lippen. Der Unbekannte sang, er kenne Raimundus und habe von ihrer Versammlung gehört. Er hatte eine hohe Stimme, die an eine Tonlage erinnerte, die Leonie gut kannte. Der Unbekannte sang, er wolle ihnen eine Geschichte erzählen, die ihn, den Barden, immer schon begeistert hätte. Er sang von Dragon George. Leonie kam eine Idee. Sie stand auf und rannte in den Wald hinein, so schnell sie konnte. Erster Bergfried von Chesterford bremste ihren Lauf. Sie atmete heftig, als sie wieder besseres Wissen begann, nach dem Schlüssel zu suchen. Eine trotzige Stimme in ihrem Inneren schrie, »Irgendwo hier muss er sein!« Ihre Augen hetzten in der Umgebung umher, auf der Suche nach dem ersehnten Stück Metall, das sich nicht finden ließ, nicht in den Mauerritzen, nicht im Straßenkot. Der entsetzliche Geruch der Stadt fiel Leonie zum ersten Male auf. Schließlich drückte sie die Klinke der Tür herunter. Langsam. Vielleicht stand sie ja offen. Leonie dachte an das Turmzimmer und nicht an die Verfolger. Die Tür öffnete sich nicht. Die Worte des fremden Barden klangen in ihren Ohren nach. Das Lied von Dragon George, dem Drachentöter. Ja, sie wollte so werden wie er, ihr Held. Es lag so viel Leben in der Vorstellung, ein Ritter zu sein. Abenteuer erleben, Witwen und Waisen helfen, Drachen töten mit der bloßen Hand. Sie musste diesen Schlüssel bekommen. Nur woher? Leonie lehnte sich an die Mauer des Bergfrieds und grübelte. Schließlich fiel er die Frau ohne Lächeln ein, die auf dem Rasenplatz gesessen hatte und deren Mann mit John befreundet war. Wenn ihr Gefühl sie nicht täuschte, sagte sich das Mädchen, war die Gauklerin Raimundos Mutter. Ohne Rücksicht auf die Frage, weshalb die traurige Dame in diesem Fall nicht am Lagerfeuer im Wald zu finden gewesen war, machte die kleine Löwin sich auf den Weg zu dem Ort, an dem sie einander schon einmal zuvor begegnet waren. Die Frau saß tatsächlich vor dem bunt bemalten Wagen auf dem grasigen Platz. Leonie wünschte sich, als sie näher kam, sie hätte den Papagei nicht John überlassen, dann hätte sie jetzt eine Möglichkeit gehabt, sich in Erinnerung zu rufen. Das erwies sich aber als unnötige Sorge, denn die Frau erkannte sie wieder. Der Mund unter den blonden Locken lächelte zwar nicht, aber Leonie wurde die Möglichkeit gewährt, mit der Gauklerin zu sprechen. Als sie den Schlüssel erwähnte, fuhr die Frau auf. »Fragt Raimundus«, keifte sie mit einer Stimme, die Johns höchste Töne um Längen übertraf. »Er ist bei seinen Freunden, irgendwo da draußen.« Sie wies in eine unbestimmte Richtung jenseits der massiven Mauer. Leonie zwinkerte verblüfft. Natürlich hätte sie den kleinen Gaukler fragen können. Das war ihr nur nicht eingefallen. Die Frau schimpfte weiter. »Los, geht endlich! Ihr seid wohl auch eine von ihnen, was?« Damit nahm sie ihre Leier, sprang auf und schlug auf Leonie ein, dass das Instrument fast barst. Das junge Mädchen floh. Als sie den Mann hinter sich bemerkte, lief sie eilenden Schrittes auf das Stadttor zu. Sie musste es erreichen, bevor er sie einholte. Sie musste. Eine Hand packte sie an der Schulter. Dann noch eine. Leonie vollführte eine halbe Drehung, um ihren Verfolger zu sehen, und riss sich gleichzeitig so heftig sie vermochte los. Im Laufen lauschte sie auf die Geräusche hinter sich. Es waren zwei Angreifer, dem Klang ihrer Stiefel nach offensichtlich Männer. Beide rannten hinter ihr her. Sie ließ den verschlossenen Bergfried links liegen und rannte auf das Tor zu. Schwere Schritte hinter ihr, dann plötzlich ein Schrei. Sie drehte sich nicht um, lief einfach weiter. Kurz bevor Leonie die Stadtmauer erreichte, bemerkte sie, dass hinter ihr keine Schritte mehr zu hören waren. Sie wandte sich im Laufen um. Nichts. Das konnte eine Falle sein. Als sie sich nach allen Seiten witternd wieder der Mauer zuwandte, bog ein großer Mann um die Ecke. Es war Raimundos Vater. Der kleine Gaukler kam aus dem Staunen nicht heraus, als Leonie ihm davon erzählte. Sie waren jenseits des Stadttores am Rande des Walds aufeinander getroffen. Raimundus hatte seinen Vater kommen sehen und ihm zugewunken. Der Gaukler hatte den Gruß erwidert, sich dann aber abgewandt und war eilenden Schrittes wieder in der Richtung verschwunden, aus der sie gerade gekommen waren. Leonie berichtete. »Dein Vater hat gesehen, wie deine Mutter mich anschrie, mitsamt ihrer Leier. Ich bin weggelaufen, und als er versuchte, mich einzuholen, kam ein blau gekleideter Ritter von der Seite, der offenbar etwas Unfreundliches mir gegenüber im Schilde führte. Dein Vater hat ihn niedergeschlagen und mich aus Chesterford hinausgeführt.« Leonie grinste dankbar. »Was hattest du eigentlich in der Stadt zu suchen?« »Ich weiß nicht. Ich suchte...« Sie überlegte. »John. Ja, ich suchte John.« Oh ja, sie sehnte sich danach, mit dem Barden zu sprechen, und zwar allein, nicht in der Nähe der Gruppe am Lagerfeuer oder des alten Mannes. Also hatte sie tatsächlich ihn gesucht. Und natürlich einen Hinweis auf die Herkunft des Bildes, das ihr während des Liedes über Dragon George wieder vor Augen gestanden hatte und das sie immer noch bei sich trug. Deshalb hatte sie auf den Turm steigen wollen. Aber wie konnte sie Raimundus das erklären, ohne lächerlich zu wirken? Sie kam nicht dazu, diesen Gedanken weiterzuverfolgen, denn er platzte heraus. »John kam ins Lager kurz, nachdem du weggelaufen warst. Möglicherweise ist er immer noch am Feuer.« Diesmal waren es Raimundos Gedanken, die unterbrochen wurden. Leonie bahnte sich mit Händen und Füßen den Weg durchs dichte Unterholz, so schnell sie eben konnte. Die Brombeersträucher, deren Dornen bei jedem Schritt nach ihren Beinkleidern griffen, nahm sie gar nicht richtig wahr. John stand am Feuer und sang mit dem fremden Barden im Duett. Der alte Mann schlug begleitend seine Trommel, die Sänger spielten die Leier dazu. Unwillkürlich dachten die beiden Ankommenden an die Erzählung vom unbekannten Flötenspieler, der vor vielen Jahren in dieser Gegend aufgetaucht war. In einem langen, schwarzen Umhang, dessen Kapuze einen Großteil seines Antlitzes verdeckte, hatte er sich manchem Baden für einen Tag oder zwei angeschlossen, um dann wieder in anderer Richtung weiterzuziehen. Genau so ein Spieler fehlte hier, obwohl die Geschichtenerzähler ihr Herz in das Lied hineinlegten, das sie gerade sangen. John sang wieder seine Melodie, ihre Melodie, Fionas Melodie. Die Melodie, die Leonie die Wahrheit ins Herz gelegt hatte, oder die sie hatte wahrnehmen lassen. Er sang sie fröhlich und ausgelassen. Die Löwin sah den Barden an und schwieg. Hier war er ganz in seinem Element. Die langen Haare lagen über seiner linken Schulter, die Augen glänzten, der Mund lächelte verschmitzt, aber das offene Gesicht verriet sein Glück. Das Mädchen hielt den Blick unbeirrt auf ihn gerichtet, bis er seinen Kopf ihr zuwandte und sein Antlitz vor Überraschung aufblitzte. Es bedurfte keiner Worte, als das Lied beendet war. Sie sahen einander an und gingen dann gemeinsam einfach irgendwo hin. Schließlich fanden sie sich auf den Mauerresten wieder, schräg gegenüber dem Fluss. John erzählte, der Papagei saß auf seiner Schulter.
»Ja, ich habe mit Raimundus gesprochen und mit Fiona. Ich weiß, was mit Ricardo geschehen ist. Es tut mir leid.«
»Schon gut«, erwiderte Leonie, mühevoll, aber gefasst.
»Cochallen geht es gut«, fuhr er fort.
»Woher weißt du das?«
»Das tut nichts zur Sache. Glaub's mir einfach nur.«
Das Mädchen zuckte mit den Schultern. »In Ordnung.« Sie schwiegen eine Weile.
»Ich werde Ricardo niemals vergessen«, brachte Leonie schließlich hervor.
John antwortete nicht, aber er dachte bei sich, »Und was, kleine Löwin, ist, wenn das Leben dich zwingt, ihn zu vergessen, um dich erinnern zu können?« Es war unangenehm still. Nur um überhaupt etwas zu sagen, unterbrach Leonie das Schweigen erneut. »Hast du den anderen Baden singen hören? Von Dragon George? Das war lustig.« John hob erstaunt den Kopf.
»Was war denn daran lustig?«
»Dass er genau von dem Helden gesungen hat, den ich so bewundere.«
»Hättest du es auch so lustig gefunden, wenn du gewusst hättest, dass, sagen wir mal, Dragon George Ricardo umgebracht hätte?«
»Natürlich nicht!«
»Nun, er hat eine Menge Leute auf dem Gewissen.«
»Dragon George? Unmöglich! Oh nein, nicht Dragon George!« beeilte Leonie, sich zu bemerken.
»Doch«, sagte John und wandte sich von ihr ab, »leider, viele Menschen und einen Drachen.«
Leonie beschlich das unangenehme Gefühl, das sie bereits an diesem fremden Altar empfunden hatte, damals zur Frühstückszeit. Und mit einem Mal kam ihr ins Bewusstsein, dass Dragon George diesen Altar verehrt haben musste. Die alten Sagen, die sie noch vor Sekunden mit Macht in ihren Bann gezogen hatten, kamen ihr plötzlich abscheulich vor. Schockiert fixierten sich ihre Gedanken auf diese Ahnung. Dabei erst fiel ihr auf, dass John von diesen Erzählungen niemals gesungen hatte, geschweige denn gesprochen. Er hatte immer nur schweigend hingenommen, was sie über ihren Helden berichtete, und stolz versprochen, sie an die Stätten seines Wirkens zu führen, in seiner Heimatstadt. Aber er hatte nie selbst davon erzählt.
»John«, begann Leonie und wagte einen Vorstoß, »du weißt doch mehr über die Gaukler und diese Stadt, als du mich wissen lässt.«
Er verblüffte sie einmal mehr, indem er unumwunden zugab,
»Ja.«
Sie wartete auf eine Fortsetzung, aber diese blieb aus.
»Weshalb ist Raimundos Vater nicht mit hierher ins Lager gekommen?« fragte die kleine Löwin mutig.
Der Barde fuhr auf und sah ihr mit durchdringendem Blick direkt in die Augen, aber sie wich ihm nicht aus. Es dauerte eine ganze Weile, bis er klar und deutlich sagte,
»Seine Frau hat Angst, dass Raimundus und ich ihn auch noch auf unsere Seite ziehen, und er will sie nicht verlieren. Deshalb entspricht er ihrem Wunsch, sich von uns fernzuhalten.«
»Unsere Seite? Welche Seite?«
»Nun ja, Fernando ist mit uns sehr gut befreundet, seit einiger Zeit. Und seine Frau behauptet, dass ich Raimundus Flausen in den Kopf gesetzt habe, als ich ihm von den Büchern in Fionas Höhle berichtete.«
»Und, war das der Fall? Hast du ihm Unsinn erzählt?«
»Vielleicht schon, jedenfalls aus ihrem Blickwinkel. Für sie ist es ebenso abstoßend, nur einen einzigen Gott anzubeten, wie es für dich ist, mehrere zu verehren.«
Leonie schwieg eine Weile. Der traurige Blick der Blonden ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Der Blick, als sie von Raimundus gesprochen hatte. Der Blick, als sie John erkannt hatte.
»Das ist doch noch nicht alles«, beharrte sie. »Lass mich in Ruhe«, fauchte John.
Leonie fuhr erschrocken zurück, fasste sich und bat, Bitte, sag es mir.«
Der Barde ließ sich schließlich überreden und gestand: »Ich kannte sie einmal sehr gut.«
Dann stand er auf und ging auf eine Brieftaube zu, die sich auf den Mauerresten niedergelassen hatte und hier und da auf den Steinen pickte. Leonie glaubte, er sei nicht geneigt, weiterzusprechen, und hakte nach: »Kannte? Warum nicht kenne?«
Diesmal erhielt sie schon nach dem ersten Mal eine Antwort. »Sie ist früher einmal allein umhergezogen, lange vor Raimundos Geburt. Das war für eine Frau natürlich besonders gefährlich, also trug sie eine Kapuze und...«
»Sie ist der unbekannte Flötenspieler?« unterbrach Leonie.
»Wow!«
»Guck mal«, sagte John unvermittelt und warf die Taube in die Lüfte. »Hopp!«
»John, noch einmal. Warum hast du gesagt, du kanntest sie?« wiederholte Leonie.
»Ich wollte meine Freiheit«, sagte er knapp.
Seine Stimme verursachte der kleinen Löwin noch immer Unbehagen. Sie begriff, dass einer von beiden den anderen allein gelassen hatte, und ihr war ziemlich klar, wer von beiden das gewesen war. Doch trotz seiner viel zu hohen Stimme und trotz seiner undurchsichtigen Vergangenheit spürte sie, wie sehr sie ihn vermisst hatte. Auch John schien die Verbindung wahrzunehmen, die zwischen ihm und dem Mädchen bestand. Er beschloss, der kleinen Löwin noch ein klein wenig mehr von sich preiszugeben und nahm seine Leier zur Hand. Der Barde entschied sich für eine andere, bei weitem nicht so tiefgreifende Melodie und sang aus vollem Herzen:
»Right in the middle of nowhere at all, have I oftentimes dwelt and listened with joy to how the flowers and trees gave answer to my call and made me feel free like a bird in the wind. But every wild bird needs a place to return to at night when the cold winds are haunting the land. For those flowers and trees and the storms and the seas might make their voices sound hollow sometime.«
Leonie trat von hinten an ihn heran. »Du sprichst die Sprache der Bäume?« fragte sie zärtlich. Er fuhr nicht zusammen, oder doch nur ein ganz kleines bisschen, denn er hatte sie erwartet.
»Ja«, sagte er schlicht und blickte über die Zinnen der Stadtmauer hinweg in die sternleuchtende Ferne. Leonie erwartete seinen Abschied und fragte sich, ob es ein Naturgesetz war, das einen Menschen, den man zu sehr liebte, von dem Menschen, der ihn liebte, wegführte, oder ob es unberechenbares Schicksal war, das John und sie wieder trennen würde. Sie wusste, dass er gehen würde, und dieses Wissen, das ahnte sie, würde sie die Ereignisse der folgenden Tage wie in Trance erleben lassen. Sie hatte keine Möglichkeit, klar zu denken oder Pläne zu fassen. Über allem lag diese grenzenlose Melancholie. Schließlich fiel ihr ein, was Raimundus zu ihr gesagt hatte, über den Kult und den Propheten. Auch ihre eigenen Gedanken während der Gespräche mit ihm kamen ihr in den Sinn. Und dass sie vielleicht John blind glauben würde, aber nicht Raimundus.
»John«, fragte sie, »wohin führt uns das alles? Seit ich von diesem Gott weiß, geschieht ein Unglück nach dem anderen.« Ängstlich wegen seines drohenden Abschieds nahm sie, ohne hinzuschauen, die Hände des Barden in die ihren.
»Nein«, sagte John und lächelte. Er sah sie nicht an. »Nicht seitdem, schon vorher. Die Unbekannte starb, bevor du von ihm erfuhrst.«
Aber auch zu diesem Zeitpunkt war schon nicht mehr alles so wie früher. Ich fühlte mich mit den hiesigen Göttern nicht wohl. Sie sind abscheuliche Fratzen, böse Geister.
John sah das Mädchen noch immer nicht an. Er gab auch keinen Kommentar. Er hörte einfach nur zu. Und dann sagte er, klar, deutlich und eindringlich:
»Leo, du musst Catelyn finden. Such weiter, hörst du? Gib nicht auf!«
Die kleine Löwin stutzte. Tatsächlich war sie nahe daran gewesen, Catelyn zu vergessen. Oder vielmehr, die fremde Frau zu vergessen. Nicht das Siegel. Ein Leuchten erschien auf Leonies Gesicht, als sie antwortete: »Natürlich nicht, ich gebe nicht auf, ich finde sie.« Da geschah das Unfassbare. Der traurige Barde lächelte. Nur für einen Augenaufschlag, aber es war unverkennbar. Er lächelte.
»Das!«
John griff nach dem Amulett, das an einem Lederband über ihrem Herzen hing, und das Lächeln huschte durch seine Augen und ihre Winkel auf die Stirn davon.
»Das ist dein Kapital. Verliere es nicht, hörst du? Es ist dir anvertraut.«
»Ich werde Kathleen finden und ihr das Siegel zurückgeben«, sagte Leonie entschlossen.
»Gut«, sagte John schlicht. »Und vergiss nicht, es ist dir anvertraut.«
»Sicher«, stimmte Leonie zu, und sie staunte über die zweifache Ermahnung. »Die Fremde hat es mir zugeworfen.«
»Nein«, sagte John, »oder vielmehr ja, beziehungsweise nein.«
Leonie musste lachen. »Entscheide dich mal«, forderte sie. Er aber blieb todernst. Die einzige Regung, die sie an ihm wahrnahm, war, dass sein Blick, der zum Himmel gerichtet war, sich ein wenig verdüsterte. Sie folgte mit den Augen den seinen und sah die große Zahl der Sterne.
»Glaubst du, eine Fratze hat all das geordnet?«, fragte der Barde und summte die Melodie.
»Nein«, sagte Leonie. Plötzlich begriff sie, worauf er hinaus wollte. Aber das war lächerlich. Ein Gott, der Ricardo sterben ließ, ohne ihm zu helfen, hatte keine Macht, das alles da draußen zu beherrschen. Sie drehte sich voller Verachtung um und wollte gehen. Da sah sie, wie ein kleines Rotkehlchen vor ihr den Schnabel öffnete und sang. Die große Melodie.
»John«, fragte das Mädchen, plötzlich in höchstem Maße erregt, »vielleicht könnte es ja doch sein, vielleicht hast du recht, könnte es nicht sein, dass...« »Sprich es nicht aus, sprich nicht aus, was du längst schon sicher weißt!«
John hatte sie angeschrien, damit hatte Leonie nicht gerechnet.
»Warum nicht?«, fragte sie, von seinem Ausspruch überrascht und getroffen. »Warum soll ich schweigen über das, was ich weiß?«
Ungefähr zur gleichen Zeit jagte Wulfhard in Chesterford ein Kind. Er tat das äußerst, äußerst ungern.
»Weil es besser ist«, antwortete John. »Deine Worte treffen bei mir auf kein unwissendes Ohr. Also brauchst du es hier und jetzt nicht auszusprechen.« Und was die meisten anderen angeht, einem Ohr, das das zu Sagende noch nicht vom Herzen her erfasst hat, kann man nicht berichten.
»Oh«, sagte das Mädchen in die entstehende Stille hinein. Der Barde seufzte.
»Erlebe«, sagte er, »sprich nicht so viel.«
Die erneute Ermahnung ging Leonie zu weit. »Du erzählst doch auch dauernd etwas.« John lächelte erneut, voller Verständnis für ihren plötzlichen Trotz.
»Ich erzähle nur Geschichten. Sie geben in der Verschlüsselung der Sprache wieder, was ich selbst erfahren habe. Und Menschen, die genau dasselbe fühlen, verstehen es. Aber die anderen nicht, denn ich spreche es nicht aus.«
Wulfhard ließ von der Fährte des Kindes ab, folgte stattdessen Leonies Spuren und fand einen Weg. Die junge Löwin schwieg verwirrt und sann über die Äußerung des Barden nach. Ein Herz, das das, was die Ohren vernahmen, nicht zu deuten vermochte, dem die Einsicht, die Erkenntnis fehlte. Leonie dachte an Cucullin und hoffte, dass ihm eines Tages die innere Erfahrung geschenkt würde, die ihn leben ließ. Nach einer Weile fragte sie, »John, du bist traurig, ich bin traurig, und Fiona ist allein. Alles nur wegen diesem Gott. Warum folgst du ihm?«
»Warum folgst du ihm?«
»Weil... wegen der Melodie. Alle, die ich gern habe, singen sie.«
»Siehst du«, sagte John.
Leonie schwieg.